Herzlich willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krappesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Um das Thema Mitarbeiterführung dreht sich diese Episode des Employer Branding Podcasts. Ich habe Iris van Baasen als Gesprächspartnerin zu Gast und mit ihr bespreche ich unter anderem folgende Fragen. Wo fängt Führung an? Was macht Führung aus? Was braucht eine gute Führungskraft? Und was für eine Rolle spielt dabei die Intuition? Viele interessante Ansatzpunkte für Führungskräfte. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt und welche Themen Sie priorisieren sollten? Hier geht es um Ihre Stellenanzeigen, die Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Genau das kann ich Ihnen anbieten. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Employer Branding Podcasts einen Check erarbeitet und kann Ihnen damit sofort Stärken und Schwächen darstellen, Quick Wins aufzeigen und eine Roadmap für weitere Schritte aufbereiten. Kontaktieren Sie mich gerne für weitere Details. Informationen dazu finden Sie auch in den Shownotes dieser Episode. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Das Thema Führung steht im Mittelpunkt dieser Episode. Und ich freue mich, Iris van Baasen als Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Iris.
Ja, hallo lieber Wolfgang. Vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr. Ich stelle dich kurz vor. Iris ist Coach und Mentor für Karriere, Führungs- und Teamentwicklung. Sie begleitet Menschen dabei, sich im eigenen Inneren auszurichten, Klarheit zu erlangen, um im Außen selbstverständlich und authentisch zu agieren. Außerdem ist sie Autorin vom Buch Fang an zu führen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich fange gleich an zu fragen, Iris.
Gerne.
Wo fängt denn Führung an?
Tja, wo fängt sie an, wo hört sie auf? Ich glaube, Führung, und die Antwort ist wahrscheinlich auch sehr vielschichtig, aber ich glaube, Führung fängt für mich persönlich da an, tatsächliche Führung, wo Menschen mir folgen. Mhm. Also gar nicht, dass ich so aktiv führe, sondern wo Menschen mir folgen. Mhm. Und das hat auch weniger mit der Position zu tun, in der ich mich befinde. Also jetzt gehen wir mal wirklich auf den beruflichen Kontext. Mhm. Weil Führung können wir ja auch in anderen Kontexten sehen. Also auch als Elternteil führe ich beispielsweise. Ja, ja. Aber wir konzentrieren uns ja heute auf das berufliche Umfeld. Und ich glaube, wenn ich da auch einen bestimmten Charakter habe, bestimmtes Charisma habe, mhm. Kann das passieren, dass Menschen mir folgen, mhm. ohne dass ich, wie gesagt, in einer bestimmten Position bin.
Mhm. Sehr überlegte Antwort. Lass uns versuchen, das etwas greifbarer zu machen. Gibt es denn da Skills oder Punkte, an denen man das festmachen kann? Du hast schon Charisma erwähnt. Sozusagen, ist es gegeben, dass man eine Führungskraft ist oder nicht? Oder sozusagen entwickelt man sich dahin, kann jeder zur Führungskraft werden?
Also ich glaube, wenn wir uns mal umschauen, dann gibt es viele Menschen wahrscheinlich auch, von denen man sagt, dass der oder die jetzt gerade eine Führungskraft ist, ist vielleicht nicht die beste Wahl gewesen. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir Führung immer noch nicht flächendeckend als etwas ansehen, was eine Entwicklung bedarf. Mhm. Aber insofern ja, ich glaube, dass jeder wirklich führen kann und auch, dass jeder gut führen kann. Man muss sich nur über die eigenen Motive im Klaren sein. Mhm. Und ich glaube, wenn meine Motive für Führung das ist, dass ich Dinge bewege, Themen bearbeite, umsetze, dass ich Macht haben möchte, was nichts Negatives ist. Ich glaube, davon müssen wir auch mal weg. Aber ich glaube, all das ist noch nicht für mich ausreichend, um wirklich gut führen zu können. Mhm. Um wirklich gut führen zu können, und da zitiere ich immer gerne den Karl-Heinz Binder, Das ist ein CEO, also ein Geschäftsführer in der Burda-Geschäftsführung, also die große Modebranche Burda. Und der hat gesagt, wenn du Menschen nicht lieben kannst, kannst du sie nicht führen. Mhm. Und das ist für mich wirklich der Schlüssel von Führung. Wenn ich den Menschen nicht in den Mittelpunkt meiner Führung stelle, dann macht doch Führung überhaupt keinen Sinn. Mhm. Weil wen will ich denn dann führen? Mhm. Weißt du, also ich führe doch Menschen und ich führe ja nicht Menschen, also wenn ich Menschen nur führe, um ein Ziel zu erreichen, wenn ich Menschen nur führe, damit ich in die nächste Position komme, dann glaube ich, reicht das nicht mehr. Mhm. Und heute schon dreimal nicht. Weil wir mit einer Generation, also jetzt gehöre ich schon zu einer Generation, ich bin über 50, knapp über 50, aber die Generation nach uns, für die reicht das schon dreimal nicht mehr, weil die eine andere Denke haben als wir noch. Mhm. Also für mich ging es in meiner Karriere damals viel um dieses schneller, höher, weiter. Mhm. Das ist so in meiner DNA drin, das ist immer noch drin heute. Mhm. Ich bin mir nur dessen heute viel bewusster. Mhm. Aber ich glaube, dass viele, viele Menschen, die jünger sind als ich, nicht mehr eindeutig so ticken. Mhm. Und da braucht es dann wirklich etwas anderes. Also da muss ich als Führungskraft, davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt, ich muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen können. Ich muss Menschen mögen.
Ich muss meine Mitarbeiter, die geführt werden sollen, mögen. Wenn ich dich richtig verstehe, geht es sehr darum, nicht mich als Führungskraft in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eben in den Mittelpunkt zu stellen, wohin denn die Geführten geführt werden sollen und von welchem Standpunkt aus das weggeführt werden soll, damit ich das dann passend machen kann. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
Nee, ich glaube nicht. Also ich hänge jetzt gerade an diesem Satz, wohin sie geführt werden sollen. Ich glaube, das ist es nicht. Denn dann schicke ich möglicherweise jemanden wohin, wo er gar nicht hin will. Und ich glaube, das ist eine große Fähigkeit von Führungskräften, zu erkennen, was ist die Stärke, was ist das Potenzial desjenigen. Und dann auch zu entscheiden, ist der in diesem Umfeld, oder auch gemeinsam mit dem zu entscheiden, ist der in diesem Umfeld auch richtig. Es kann ja sein, dass jemand wirklich tolle Skills mitbringt, aber er ist einfach im falschen Umfeld. Ich mache jetzt mal so ein ganz banales Beispiel. Jemand, der vielleicht sehr, sehr kreativ ist, ohne dass ich da jetzt hoffentlich jemanden gleich auf die Füße trete, aber sehr, sehr kreativ ist, der sehr viel Freiraum braucht, der viele verrückte Ideen hat. Wenn der jetzt aber nur Excel-Listen und Controlling-Themen vor sich hat, dann ist der vielleicht falsch da an diesem Ort. So, aber das als Führungskraft mit demjenigen gemeinsam zu erkennen, sagen, hey, aber wo sind deine Stärken? Und dann da diesen Weg zu ebnen für diese Person. Das ist für mich wirkliche Führung. Und natürlich haben wir da heute, also ich verstehe das auch, dass die Führungskräfte stehen so stark unter Druck, weil sie einfach Managementaufgaben zu erledigen haben. Na, da muss der Umsatz stimmen, da muss der Vertrieb vorangebracht werden, da müssen neue Strukturen eingezogen werden. Da gibt es so vieles, dass ich für dieses Thema Führung oft gar keine Zeit mehr habe und auch keine Energie mehr, weil der andere Bereich so viel frisst. Und da diesen einen Satz nochmal, weil ich glaube, dass das hier Dr. Oetker ist, das Unternehmen Oetker. Ich glaube, dass die zum Beispiel diese Aufgaben komplett trennen. Also ne, Führung von Menschen und das Wort erledigen klingt jetzt wieder, finde ich so banal, aber das Handhaben von Managementaufgaben, dass das durchaus zwei vollkommen getrennte Bereiche sein können, wo aber genau die Leute sitzen, deren Stärken das jeweils ist. Und das halte ich für wirklich eine gute Entwicklung.
Ja, ich meine, das ist ein Thema, das wahrscheinlich noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und weil es ganz oft ja so ist, dass Führungsaufgaben einfach fähigen Menschen in ihrem Fachbereich übertragen wird. Sie sagen, die machen die Dinge, die sie machen, gut, sind so ist dann der Schluss daraus prädestiniert, Führungsaufgaben zu übernehmen Und dir folgend hat das eine aber mit dem anderen gar nichts zu tun.
Genau.
Und da bräuchte es ja wahrscheinlich ein sensibel machen, was denn zusätzlich zu den Fachkompetenzen, die ja trotzdem wichtig sind, eine Führungskraft noch ausmacht. Ja. Welche Kompetenzen oder wie kann man denn solche Kompetenzen lernen? Wenn wir bei so einem klassischen Beispiel bleiben, sagen, jemand macht den nächsten Schritt auf der Karriereleiter, soll aus seiner guten fachlichen Qualifikation in eine Führungsrolle kommen und da eben eine neue Verantwortung übernehmen. Was macht man denn da?
Also ich glaube, es gibt ja viele, viele Kurse und Seminare, die auch wichtig sind und die einem schon vieles, vieles näher bringen. Eine Fähigkeit aus meiner Sicht ist zum Beispiel das Thema Reflexion. Mhm. Also wie gut kann ich mein eigenes Verhalten reflektieren? Mich wirklich hinterfragen. Also ich habe das mal, das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich Führungskraft war, aber ich habe das wirklich mal gemacht. Und mir abends nach dem Arbeitstag, bevor ich wirklich das Büro verlassen habe, habe ich immer gesagt, okay, was war eigentlich heute gut? Und was würde ich morgen in der gleichen Situation anders machen? Mhm. Und manchmal gab es Sachen, so, nö, ich würde eigentlich nichts anders machen, das hat echt alles so gepasst. Mhm. Und dann gab es aber auch wieder natürlich ganz viele Situationen, wo ich gesagt habe, so, oh, da hätte ich jetzt eigentlich lieber anders reagiert. Konnte in dem Moment aber auch nicht, weil ich natürlich auch verhaftet und gefangen bin, auch in meinem Ego, mhm. ganz klar. Mhm. Und damals sicherlich noch sehr viel mehr als heute. Aber das finde ich eigentlich, das ist eine kleine, simple Übung. Aber wirklich jeden Abend mal hinsetzen, oder ich kann es auch vielleicht nur einmal in der Woche machen, am Freitagabend, bevor ich dann heimgehe, mich einfach mal zu fragen, okay, wie lief diese Woche? Was war eigentlich gut? An welchen Stellen hätte ich anders agieren können? Mhm. Und das ist natürlich schon mal ein gutes Werkzeug, glaube ich, sich selbst zu reflektieren. Mhm. Mhm. Das andere ist, also jetzt bin ich selber Coach, aber ja, ich mache auch Werbung dafür. Ich glaube, sich einen Coach an die Seite zu nehmen, mit dem man gemeinsam das Verhalten reflektiert, das ist für mich auch so ein ganz, wirklich ein Schwerpunkt meiner Arbeit, wirklich mit meinen Coaches zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich, wo will ich hin, was lief denn gut, was lief weniger gut und sie da jeweils zu stärken. Mhm. Und ich glaube, dass ein Coach oder ein Mentor, wie immer man das nennen müsste, der kann von extern kommen, der kann von intern kommen, das ist so wertvoll, weil je höher wir diese Karriereleiter natürlich klettern, desto weniger ehrliches und auch hilfreiches Feedback bekommen wir. Mhm. Und warum bekommen wir dieses Feedback nicht mehr? Weil ich glaube, ein großes Vertrauen fehlt. Und je höher ich in dieser Pyramide steige, desto dünner wird die Luft, desto weniger geht es darum, einander zu vertrauen. Sondern da geht es dann manchmal in einigen Organisationen eher darum, ne, sich kritisch zu beäugen und wann ist die Chance, den anderen zu überholen. Mhm. Das ist dann manchmal ja, eher das Spiel, was da abläuft, anstatt zu sagen, wie können wir wirklich gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Mhm. Sehr spannend. Und ein Coach ist insofern, finde ich, eine super Idee, als dass der Gecoachte dann auch die Erfahrung macht, wie es denn ist, mit einem Coach zu arbeiten und vielleicht auch selber ein bisschen zum Coach wird, für die er dann die Verantwortung übernimmt, weil er ja genau diese Rolle eigentlich als Führungskraft auch hat. Also insofern ist das ein Doppellearning, wenn man so will. Es scheint in deinen Ausführungen ganz viel an Intuition, an Emotionen, die da wichtig und eine wichtige Rolle spielt. Wie groß ist denn da der Anteil, wenn du das so einordnen müsstest?
Also es ist ja hinreichend bekannt, dass unser Verstand eigentlich den geringeren Anteil der unserer Intelligenz hat. Mhm. Der viel größere Teil sitzt im Unterbewusstsein. Und da kommen wir halt mit unserem Bauchgefühl, mit unserer Intuition sehr, sehr viel weiter. Es gibt Momente, Situationen, Themen, da brauchen wir ganz dringend den Verstand und sollten auch aus dem heraus handeln. Also wenn es jetzt darum geht, ob ich mir ein neues Auto kaufe für viel, viel Geld, ist ne, das Bauchgefühl, nur weil er eben gerade schick ist, der Wagen, und gut PS hat, ja, wäre es besser, wenn ich den Verstand einschalte und wirklich gucke, kann ich mir das Auto leisten oder nicht. Ja. Und bei anderen Themen, und ich glaube, dazu gehört Führung auch, ist der Verstand eben wirklich sehr limitiert. Mhm. Kurzes Beispiel vielleicht, an dem ich das festmache. Ich habe einen Coachee, der hat so ein bisschen das Problem mit dem Thema Homeoffice. Mhm. Dann sagt er, ja, also die wollen jetzt alle nicht mehr zurück. Also es liegt jetzt schon ein paar Monate zurück. Es war letztes Jahr, als die Zahlen noch nicht so hoch waren und die Unternehmen wieder angefangen haben, die Leute wieder ins Unternehmen reinzuholen. Mhm. Und die viele Mitarbeiter wollten das aber nicht. Die wollten weiter im Homeoffice bleiben. Und da hat er gesagt, so nee, das geht nicht. Ich will, dass sie zurückkommen. Ich muss einfach auch sehen und fühlen. Ne, ich brauche ein Gefühl dafür, was die machen. Und unabhängig davon, dass er es ja über ein Jahr vorher auch nicht hatte, war es für ihn ganz, ganz wichtig, dass die Leute wieder vor Ort sind, im Büro sind. Er hat einfach kein gutes Bauchgefühl gehabt, wenn die im Homeoffice sind. Mhm. Und diesem Bauchgefühl sind wir mal nachgegangen. Und herausgestellt hat sich, dass er bei einigen seiner Leute ein gutes Bauchgefühl hatte, aber bei zwei eben nicht. Mhm. Und bei diesen beiden, das lag einfach daran, dass die nicht gut miteinander konnten. So, und da wir seinem Bauchgefühl gefolgt sind wir dann noch mal ein bisschen tiefer eingestiegen und haben dann da festgestellt, ja, dass er da ein Problem mit diesen beiden Mitarbeitern hat. Mhm. Nicht mit dem Thema Homeoffice. Mhm. Was er aber dann versucht hat, über die ganze Mannschaft drüber zu stülpen. Mhm. Und ich glaube, das ist hilfreich, wenn man in solche Themen reingehen kann, wenn man reflektieren kann, wenn man seinem Bauchgefühl folgt, ob es nun gut oder schlecht ist. Mhm. Ich glaube, dass wir, wenn wir unserer Intuition folgen, und du magst es Intuition nennen, du magst es Bauchgefühl nennen, du magst es Herz nennen. Alles drei ist fein. Aber es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sein, dass wir da ein sehr, sehr großes Entscheidungskriterium haben, was, glaube ich, viele immer noch überhaupt nicht nutzen. Mhm. Dass das Herz, es gibt jetzt diese Neurokardiologie, nennt sich der Bereich, in dem Wissenschaftler die Verbindung zwischen Herz und Verstand prüfen. Mhm. Und es ist nachgewiesen, dass wir aus dem Herzen heraus Informationen in den Verstand reingeben und aufgrund dessen auch der Körper bestimmte Mechanismen da ablaufen. Also dieses Herz, dass wir auch eine Herzfrequenz, wir haben eine, genau wie mit dem Handy, wenn ich jetzt mit meinem Handy jemanden anrufe, ne, dann geht das in ein magnetisches Feld rein, dann zum nächsten Telefonmast und dann wird das übertragen aufs andere Handy und so kommunizieren wir miteinander. Das Gleiche, zu dem Gleichen ist das Herz fähig. Und wir haben dieses Feld, also einen Meter um uns herum und um unseren gesamten Körper herum, strahlt dieses Herz etwas aus. Und das sind magnetische Wellen. Und wenn wir das mal so verstanden haben und vielleicht mal gucken, was wir auch Gutes für unser Herz tun können, können wir auch mit dem Herzen Entscheidungen treffen. Und das ist etwas, was... was, glaube ich, beim Thema Führung noch so völlig unerkannt ist.
Ja, das hatte ich gerade vor kurzem auch in einem Gespräch so als neuen Punkt, und den sprichst du jetzt auch in der Klarheit an, das Thema spür mal rein, wie sich das für dich anfühlt, ist ganz oft schon, natürlich ganz normal im Leben, aber beim Thema Führung noch nicht normal. Ja. Und insofern finde ich es auch ganz, ganz wunderbar, dass du das auch dem Thema Emotionen diesen Raum gibst, weil es offensichtlich ganz ein entscheidender Anteil ist bei den Entscheidungen, die wir treffen.
Ich habe beispielsweise, um vielleicht nochmal das vielleicht nochmal anders deutlich zu machen, Ich habe neulich die Frage gestellt bekommen, ob es effiziente Führungswerkzeuge gibt. Und mich hat das im ersten Moment etwas irritiert. Ich so, effiziente Führungswerkzeuge? Und dann fiel mir etwas ein. Ich glaube, du bist auch Vater, oder?
Ja.
So, pass auf.
Ich kann sagen, Gummibärchen sind eher effizient.
Ja, aber pass auf, aber wenn ich dir jetzt wirklich so diese Frage stelle, wie führst du deine Kinder effizient? Ja. Also ich glaube, viele Menschen würden es an der Stelle schütteln.
Ja.
Weil, was heißt denn das effizientes Führen? Also du führst deine Kinder, weil du sie liebst. Du führst deine Kinder verantwortungsvoll. Du führst deine Kinder, weil du willst, dass es ihnen gut geht. Mhm. All das sind. Aber wir führen hat was mit Beziehungen zu tun. Mit Beziehungen von Mensch zu Mensch. Und wenn ich versuche, diese Beziehung so effizient wie möglich zu gestalten, also ganz ehrlich, da frage ich mich doch, da stimmt doch was nicht dann. Wenn du als Vater deine Beziehung zu deinen Kindern so effizient wie möglich gestalten willst, das, also für mich hört sich das ganz merkwürdig an.
Die Frage könnte ohne weiteres von mir sein. Ich hätte es eher in die Richtung verstanden, dass es nicht um den Beziehungsaspekt geht. Da klingt es ganz, ganz komisch.
Gruselig, oder?
Ja, klingt ja es. Absolut. Aber es geht ein bisschen darum, wie ich denn ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Ausrichtung so schaffe, dass es für den anderen, für meine Kinder oder für meine Mitarbeiterinnen attraktiv zu folgen ist.
Also ich folge oder ich bewege mich auf ein Ziel, doch nur dann hin, wenn es etwas mit mir zu tun hat, wenn es auch mein Ziel ist. Und ich glaube auch, dass das Unternehmen, was ist unsere Vision? Und ich sage immer, Leute, die Vision, die ich dann zu hören bekomme, das sind keine Visionen, das sind Ziele. Also ganz selten ist es wirklich eine Vision, sondern meistens sind es Ziele. Und das gilt es erstmal zu unterscheiden. So, und dann habe ich dieses Team. Jetzt brechen wir das mal runter auf ein Team. Ein Team, das ein Ziel hat. Beispielsweise in einem Vertriebsteam mehr Umsatz zu machen. So, das ist ja, das ist auch immer sehr gut belegbar mit harten Zahlen. Ich habe als Führungskraft die unterschiedlichsten Bedürfnisse in einem Team. Ich habe unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Verhaltensweisen, unterschiedliche Charaktere. Und das allererste, was ich natürlich tun muss, aus meiner Sicht, ist zu gucken, wer braucht hier was? Also die Menschen mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen und Charakteren irgendwie mal zu gucken, haben wir hier irgendwo einen gemeinsamen Nenner? Und der gemeinsame Nenner könnte zum Beispiel sein, in dem Fall, das Thema, ich habe Spaß am Vertrieb. Ich habe wirklich Spaß daran, Menschen ein Produkt zu verkaufen, von dem ich überzeugt bin und was diesen Menschen auch in welcher Art und Weise unterstützt, wie sie ihnen hilft. Und wenn das ein gemeinsamer Nenner ist, dann konzentriere ich mich darauf. Und das stellen wir in den Mittelpunkt. Und dann ist wirklich jedes Teammitglied gefragt, auch zu reflektieren, was ist das, was mich hier treibt in dieser Situation? Was ist das, wo triggert mich dieses Ziel an? Und ich glaube, wenn man da einmal einen gemeinsamen Nenner hat, aber auch wenn jedes Individuum für sich nochmal so diesen Sinn dahinter erkennt oder warum mache ich das eigentlich? Ich glaube, das ist Effizienz dann. Das pusht wirklich. Aber diese Zeit, die muss ich mir als Führungskraft halt wirklich nehmen. Wenn es nur darum geht zu sagen, also wir müssen unseren Umsatz in unserem Team um 10% erhöhen. Ja, was sind das, diese 10%? Also triggert mich 10% wirklich an? Zumal ich ja dann möglicherweise gar nichts davon habe, sondern da hat das Unternehmen was davon, aber ich nicht. Vielleicht kriege ich nochmal einen schönen Bonus am Ende des Jahres. Ja. Aber triggert der mich wirklich an?
Ja.
Aber warum bin ich denn Vertriebler geworden? Und manchmal, wenn man, also ich mache sowas auch in Workshops, und manchmal, es kann passieren, dass dann wirklich jemand sagt, ja, eigentlich habe ich keine Ahnung, warum ich hier diesen Vertrieb mache. Aber auch das darf ja dann sein. Das dürfen wir doch dann mal hinterfragen. Und es ist doch gut, wenn jemand diese Frage sich heute stellt, als wenn er sie mit 67 oder 70 stellen muss. Sagt, warum habe ich eigentlich die ganzen Jahre in diesem Job verbracht? Also.
Ja, also lieber früher als später, dann hat man noch die Chance, ja, sein Herzensthema zu finden und sich da zu verwirklichen. Also eine gemeinsame Basis finden und dann auf die individuellen Bedürfnisse auch eingehen, warum diejenigen den Job machen, um nicht anschieben zu müssen, sondern eben an diesen Antrieb appellieren zu können, um das von innen heraus stattfinden zu lassen, wenn ich dich richtig verstehe.
Das hast du sehr gut zusammengefasst, ja.
Vielleicht darf ich, weil das sind wir schon sehr in deiner Rolle als Coach und wie du da arbeitest, vielleicht kannst du uns da noch 2-3 Sätze dazu sagen, wie du als Coach deine Wirkung siehst oder deine Rolle siehst.
Also als Coach, für mich ist es ganz wichtig, wir haben vorhin davon gesprochen, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter eigentlich mögen sollten. Ne, das wäre schon mal wichtig. Als Coach drehe ich den Satz ein bisschen auch um. Ich muss meine Coaches nicht alle mögen, aber ich muss sie lieben. Und das ist für mich, und ich meine das wirklich wörtlich und sehr ernst. Ich habe manchmal auch Coaches, da bin ich mit deren Art und Weise, vielleicht im Umgang ihrer Mitarbeiter, nicht unbedingt einverstanden. Muss ich auch nicht sein. Aber der Mensch, der dahinter steht, den akzeptiere ich voll und ganz. Also ich erkenne den Menschen, den Coachee, so an, wie er ist. Aber in dem Umfeld Coaching erkenne ich uns beide so an, wie wir sind. Also auch ich mit meinem Ego, mit meinen Unzulänglichkeiten. Und das bietet, glaube ich, schon mal erstmal eine gute Plattform. Und ich gehe auch bewusst, wenn es um das Thema geht, des Coaches, immer ins Mitgefühl. Das heißt, ich nehme sein Thema ernst. Das ist sein Thema, das ist sehr, sehr wichtig. Und das nehme ich ernst. Und dann ist für mich der dritte Punkt, und da schließt sich für mich der Kreis, Stärkung. Also ich versuche meinen Coaches immer eine Stärkung mitzugeben. Und das ist so dieser Kreislauf. Anerkennung, Mitgefühl, Stärkung. Das ist meine Haltung als Coach. Und was ich wirklich da sei, was ich liefern kann, ist wirklich dieses Dasein, dieses Offensein, mich einlassen auf den Menschen, der mir gegenübersteht. Ob nun in Präsenz oder im Online. Und ich habe viele Jahre wirklich gebraucht, weil ich fand das immer so, ist das nicht zu wenig? Du sitzt da und hörst zu und agierst dann oder hast dann so die eine oder andere Methode, das Instrument, mit dem du arbeitest, aber das ist irgendwie wenig. Also ich habe sehr, sehr lange auch gehadert damit. Ich habe diesen Job als Coach, also ich war früher Personalleiterin und das war irgendwie so was Handfestes, ne? Also da hast du dann auch wirklich, du hast einfach neue Strukturen eingezogen, du hast Personalentwicklungsinstrumente ins Leben gerufen, implementiert und. Also da hast du wirklich so Handwerkszeug, da hast du echt was gemacht. Aber so als Coach, ich habe mich immer gefragt, was mache ich denn da einfach? Also es hat wirklich lange gebraucht, um für mich auch dieses Verständnis zu haben, wie wertvoll es ist, wenn man Menschen auf der Herzensebene begegnen kann. Und was das mit anderen Menschen machen kann, wenn sie sich angenommen fühlen, so wie sie sind. Und das meine ich mit, ich muss nicht immer alles mögen, was die tun, aber ich muss den Coachee lieben. Sonst können wir nicht zusammenarbeiten.
Wunderbarer Zugang. Klingt sehr, sehr einladend, wenn man mit dir arbeiten will. Vielleicht noch als Unterschied dazu, weil du ja auch Teams betreust, wie ist da der Zugang?
Bei Teams, ich sage mal so, das ist so meine drei Victories, die ich da habe, also die drei Vs. Und das ist Vertrauen, Verbindung, Verbindlichkeit. Vertrauen ist für mich immer der Anfang. Also das ist wie, ne, wenn ich jetzt ein Haus baue und ich will ein richtig hohes Haus bauen, dann brauche ich ein starkes Fundament. Sonst klappt das irgendwann zusammen. Und beim nächsten Windsturm ist es dann weg. Und das ist dieses Vertrauen. Und da gibt es sehr, sehr viele Übungen, die man wirklich macht, wo Menschen sich erstmal einander kennenlernen. Und es gibt so viele Aha-Effekte auch bei Kollegen und Kolleginnen, die schon lange zusammenarbeiten. Das ist für mich erstmal der Baustein. Dann geht es darum, eine Verbindung herzustellen zwischen denen. Und die Verbindung ist dann meistens das Thema des Workshops. Und da wirklich eine starke Verbindung, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Was ist unsere Gemeinsamkeit? Was ist unser gemeinsames Ziel? Und dann der dritte Punkt, diese Verbindlichkeit. Und Verbindlichkeit hat etwas mit Handeln zu tun, ins Machen zu kommen. Also nicht nur sagen, ja, ne? Also wir committen uns alle auf dieses eine Ziel, sondern auch tatsächlich ins Handeln zu kommen. Also was ist mein Beitrag? Diese Verbindlichkeit. Und das sind so diese drei Eckpfeiler, in denen ich eigentlich nahezu alle meine Workshops aufbaue.
Ja, ja, klingt nach einer Struktur, die gut funktionieren kann, wenn man eine gute Basis hat und auf der dann auch die Vision und die Handlungen aufsetzt. Ich möchte, nachdem sich unser Gespräch schon ein bisschen so dem Ende nähert, noch mit einer persönlichen Frage abschließen. Wie du schon gesagt hast, du hast ja langjährige Erfahrung im Bereich HR, begonnen im Recruiting bis hin zur HR-Leitung. Welche Erfahrung mit Führung hat dich denn so geprägt oder war so, wo du sagst, da erinnerst du dich stark daran?
Das hat mich geprägt. Also ja, tatsächlich, was mich wirklich geprägt hat, waren die Momente, in denen ich selber Führungskraft war, in denen ich als Führungskraft kolossal versagt habe. Aber wirklich kolossal. Ganz kurzes, also wirklich aus der Realität. Ich war damals sehr jung, habe einen neuen Bereich übernommen. Mit, ich glaube, 15 Mitarbeitern, dann waren noch Praktikanten dabei, sie waren knapp 20 Personen in einem Raum. Es war damals eine Umstrukturierung von einer dezentralen Struktur auf eine zentrale Struktur und die Leute waren alle sehr aufgebracht, die wollten das alle nicht und wir haben da laut diskutiert in diesem Raum und irgendwann habe ich gesagt, also pass auf, wir diskutieren hier nicht mehr über das Was. Wir können vielleicht mal so ein bisschen ausgestalten, aber wir diskutieren nicht mehr über das Was. Also ich habe so wirklich mit der Hand auf den Tisch gehauen, weil ich hilflos war. Ich wusste nicht, wie ich mit dieser Kritik umgehen sollte. Ich hatte das nie gelernt. Ich hatte 20 Menschen gegen mich. Und ich war die Führungskraft. Ich war komplett überfordert in diesem Moment. Und das hat Tage gedauert, bis mir das so wirklich, wirklich immer wieder tiefer rein einsickerte in mich. Und ich habe wirklich gedacht so, oh mein Gott, ne? Wie hast du dich da verhalten? Also so eine Führungskraft hätte ich persönlich nicht haben wollen. Und das sind eigentlich, für mich waren immer die Momente, in denen ich keine gute Führungskraft war, waren für mich immer die lehrreichsten.
Ja. Ich finde es einen sympathischen Abschluss, dass du da auch ganz humorvoll mit deinen Unzulänglichkeiten aus der langen Vergangenheit umgehst. Und ich glaube, das macht auch großen Mut, dass man sagt, wichtig sind nicht die Fehler, die man macht, sondern wichtig ist es, dass man da reflektiert drauf schaut und daraus lernt, weil offensichtlich lernt man aus Fehlern am meisten. Iris, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir so reflektiert geplaudert haben und wünsche dir einen wunderbaren Tag.
Ja, vielen, vielen Dank und nochmals danke für die Einladung und alles Liebe für dich.
Dankeschön.